und ich dachte mir, nein, das schaffe ich nicht, das halte ich nicht aus, jemanden zu vermissen, den du noch nicht mal kennengelernt hast und du kannst es nicht wieder zurückbringen. Du wirst es vermissen, du wirst es ein Leben lang vermissen und gegen dieses Gefühl kannst du nichts mehr machen.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist ein Mensch mit einer ganz feinfühligen und besonnenen Art. Sie kann zu Menschen sprechen, mit Menschen sprechen, zuhören und einfach auch mal schweigen. Ihr Herz ist Menschen zugewandt und trägt einen gesunden Menschenverstand in sich. Und einmal hat sie dafür gesorgt, dass wir endlich nicht mehr mit der Hand spülen mussten, sondern eine neue Spülmaschine für die Villa Vie bekommen haben. Helene, schön, dass du da bist.
Ach, wie schön. Ich freue mich auch. Dankeschön.
Helene, du hast dir als dein Lieblingsgetränk einen Cappuccino gewünscht. Tabea bringt ihn dir hier. Ach,
danke schön. Danke.
Was verbindest du mit Cappuccino? Also trink ja doch gerne einen Schluck Skin, wenn du willst. Ja. Also ich komme schon direkt mit meinen Fragen hier, aber ein Cappuccino ist ja zum
Sehr
Trinken
lecker.
Da.
Dank.
Was verbindest du mit Cappuccino?
Einfach eine schöne Zeit, Ruhe, eine Pause, einen Moment anhalten. Mhm. Ja. Und vor allem natürlich auch Villa Vie, weil du uns auch damals einen sehr leckeren Cappuccino serviert hast und gesagt hast, dass es dir so wichtig war, den Menschen, die zu dir kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich gut fühlen, wertvoll fühlen und dass du denen ein gutes Getränk servieren kannst. Das war dir sehr wichtig. Ja, und das ist auch eine neue Verbindung, die ich jetzt mit einem Cappuccino habe.
Wow, boah, da sind wir schon mittendrin. Also,
ja, ich habe mich ja gedanklich vorbereitet, aber ich erinnere mich, wie es war. Ja.
Ja, unsere erste Begegnung, ne?
Genau.
Ja, das war, wenn ich mich richtig erinnere, 2021 an einem Wochentag Freitag.
Richtig, genau. Das war an einem Freitag, ja.
Wie war damals eure Situation?
Unsere Situation war so, dass ich in der 15. Woche schwanger war. Und in der 12. Woche bei dem großen Ersttrimester-Screening haben wir die wahrscheinliche Diagnose bekommen, dass unser Kind die Trisomie 21 haben wird. Das Down-Syndrom, besser bekannt. Mhm. Und das war in der 12. Woche. Da hat der Doktor gesagt, entweder sie machen jetzt gar nichts, das ist aber keine Option, die ich gut finde, oder sie machen einen Bluttest, diesen bekannten NIP-Test, oder eine Fruchtwasseruntersuchung, da müssen sie jetzt noch 3 Wochen warten. Und hat uns das mehr oder weniger so an den Kopf geknallt. Und es war sehr, sehr schnell alles und sehr, ohne dass er darauf überhaupt eingegangen ist, was es überhaupt ist, was es mit sich bringen könnte und so weiter, sondern der hat nur gesagt, und es ist alles in Ordnung, alles wunderbar. Ach, einen Punkt habe ich vergessen, da gucke ich jetzt nochmal. Und ach nee, da ist eine Auffälligkeit, da ist ein White Spot am Herzen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, oder jetzt sind sie direkt eine Risikoschwangerschaft fürs Down-Syndrom und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Kind das hat. Und die 3 Optionen haben sie. Und ich war noch beim ersten Satz. Ich war noch so, nee, da ist ein White Spot am Herzen. So herzkrank, was ist mit meinem Kind? Und ich habe das überhaupt nicht verstehen können, was er da redet. Und er war da sehr schnell und hat uns nur die Optionen aufgezählt und gesagt, ja, jetzt gehen Sie mal nach Hause und überlegen Sie sich das. Wir sind nach Hause, meine Mama war mit meiner Tante zu Hause und haben auf unsere große Tochter aufgepasst. Also sie war damals 3. Und dann haben wir das gesagt, wie es ist. Und alle waren geschockt, aber alle konnten es und wollten es nicht glauben und haben gesagt, ach Quatsch, nur weil du jetzt dadurch laut Computer in eine Risikoschwangerschaft reingerutscht bist, im Zusammenhang mit deinem Alter, weil ich schon 40 war, also schon nicht, ne, aber also, da ist man halt direkt eine Risikoschwangerschaft. Und nur weil der das jetzt so ausgerechnet hat, der Computer, stimmt das alles überhaupt nicht, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Und wir haben dann überlegt, was machen wir denn? Und ich bin so ein Mensch, ich bin ein Kopfmensch, ich muss es dann wissen. Wir hätten auch nichts machen können, aber wir wollten es wissen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen den Bluttest unabhängig davon, was danach passiert, wir wollen es jetzt erstmal wissen. Ja, nein, vielleicht kam für mich nicht in Frage, ich wollte es wissen. Mhm. Und dann haben wir, das war ein Mittwoch und am Donnerstag habe ich direkt einen Bluttest gemacht. Am Dienstag darauf hat er mich angerufen und hat gesagt, der Bluttest war positiv. Es ist Trisomie 21. Das war ein Dienstag. Mein Mann war da beruflich unterwegs, dem musste ich das dann auch am Telefon mitteilen. Ja, und dann ging es los. Dann ging es direkt los. Erstmal die Frauenärztin angerufen, ihr ins Telefon geheult. Und dann hat sie auch die Möglichkeiten eben aufgezählt. Es gab sofort die Option, ja, sie können es auch abtreiben oder sie behalten es. Und so richtig aufgefangen habe ich mich nirgends gefühlt, weil nie jemand mal positive Beispiele genannt hat, sondern wirklich nur sofort, ach, es tut mir leid, ja, eine Tragödie, aber sie können ja entscheiden. So ungefähr war das. Und dann habe ich es auch der Hebamme mitgeteilt, weil wir eigentlich so ein erstes Kennenlerngespräch haben sollten da erst. Ja, es war ja auch erst dann mittlerweile die 13. Woche. Und dann hat sie auch natürlich ein paar Möglichkeiten aufgezählt und mir auch zum Beispiel die Zeitschrift von Mutter zu Mutter empfohlen. Mhm. Eine sehr bekannte, sehr gute, ja, ich nenne sie mal Zeitschrift oder ein Magazin über Familien mit Down-Syndrom. Und auch die Villa Vie hat sie mir empfohlen. Und da ich sofort wissen wollte, was habe ich für Möglichkeiten, wo kriege ich Hilfe, wo kriege ich Erfahrung, wo kriege ich Berichte, wie geht es den Menschen, Familien mit Kindern mit Down-Syndrom oder mit Menschen mit Down-Syndrom, die Kinder wachsen ja auch, wie wird es uns gehen? Ich wollte sofort alles wissen, weil ich davor ziemlich gar nichts wusste über das Down-Syndrom, wirklich gar nichts. Ich wusste zwar so ein bisschen, wie die Menschen mit Down-Syndrom normalerweise quasi in meinem Kopf so aussehen, natürlich ein paar Filme gesehen und ganz wenige Menschen aber auf der Straße, muss ich auch ehrlich sagen. Und dann hat man ja wirklich auch Berührungsängste, dass man selber auch früher, muss ich zugeben, dann den Menschen, ja, weiß ich nicht, nicht verletzen wollte, nicht so vor den Kopf stoßen wollte und auch so, ach, so tun wollte, als ob man nichts gesehen hätte, ne? So alles ganz in Ordnung, alles ganz normal, nicht zu blöd gucken, ne? So, oder vielleicht gar nicht gucken, weil man eben auch einfach wirklich Berührungsängste hat. Hatte. Jetzt bin ich so, dass mein Mann mich schon zurückhalten muss. Ne? So, ach, geh doch nicht da hinein, du kannst da jetzt nicht hingehen. Ne? So, ich spreche mit jedem, ich spreche jeden an, ich frage, wie, was, wo. Ne? Genau, und da war es auch so, dass ich sofort alle fragen wollte und wissen wollte. Und deswegen bin ich so auf die Villa Vie gekommen. Und dann haben wir bei dir einen Termin ausgemacht für einen Freitag. Und am Donnerstag waren wir aber noch bei einer Beratungsstelle Pro Familia. Mhm. Ja, weiß ich gar nicht, Werbung machen, nicht machen, darf ich ja jetzt nicht unbedingt.
Also bei einer offiziellen Beratungsstelle,
genau.
Staatlich anerkannten Beratungsstelle.
Genau, das war uns aber leider so gar keine Hilfe, weil das war einfach nur Fakten, Fakten, Fakten. Und so würde eine Abtreibung aussehen und so und so. Und ja, wie zum Beispiel Vorteile oder Pluspunkte, wenn wir das Kind behalten oder so, dann lassen Sie uns doch mal darüber reden. Sowas kam da gar nicht, sondern wirklich nur, ja, so und so könnt ihr das jetzt machen. Und eher so in die andere Richtung, nicht gedrängt, es hat uns keiner zu irgendwas gedrängt, aber so eher in die Richtung beeinflusst, habe ich mich gefühlt. Und dann waren wir, wie gesagt, knapp eine Woche später nach der Diagnose bei dir, an einem Freitag. Wir sind zu dir gekommen, ich habe den Termin ausgemacht, mein Mann ist mitgekommen, weil er gesagt hat, ich mache einfach alles, was du brauchst. Weil für meinen Mann eigentlich die Entscheidung von vornherein schon feststand, wir behalten das Kind auf jeden Fall. Und dann sind wir zu dir und du hast uns die Tür aufgemacht und hast gestrahlt und hast gesagt, ah, schön, dass ihr da seid, willkommen, wie geht's euch? Und ich dachte so, warum freut sie sich so, warum lacht sie, warum ist sie so gut drauf? Weiß sie denn nicht, warum wir hier sind? Uns geht's schlecht, warum bist du so glücklich? Und als wir gegangen sind, war das genauso. Habe ich gesagt, ja, schön, danke, dass wir da waren, bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende. Und ich war genauso glücklich wie du, weil diese 2 Stunden, die wir da bei dir waren, die waren so die Veränderung im Inneren. Die Entscheidung war da zwar noch nicht gefallen, aber mir ging es viel, viel besser. Und ich wusste auch, es wird gut und es ist auch jetzt gut, wie es ist. Es ist das Leben. Mhm. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da zurechtkommen.
Mhm. Ja, also du hast ja da den Anruf bekommen, das, was im Blut gefunden wurde. Wie geht es in dem Moment? Welche Emotion hat man, wenn man das allererste Mal davon hört? Man ist ja glücklich schwanger.
Ja, also man glaubt es ja erstmal nicht. Man glaubt es bis zum Schluss nicht. Auch wenn du schon sämtliche Tests gemacht hast und es hundertprozentig schon feststeht, am Ende heißt es ja trotzdem, wenn das Kind da ist, die machen dann nochmal einen Gentest und dann ist das wirklich erst schwarz auf weiß. Und ein bisschen hofft man, es ist alles nur ein Irrtum und natürlich gibt es auch falsche Tests und vielleicht ist das ein falsches Ergebnis und es wird alles gut. Wobei wir jetzt wissen auch, es ist auch jetzt alles gut, das kann ich immer wieder nur betonen. Für uns ist es auch jetzt gut. Für die Welt ist es vielleicht nicht gut. Ja? Die Welt, die einfach so hohe Ansprüche hat und so viel erwartet, ist es vielleicht nicht in Anführungsstrichen normal, aber für uns ist es gut. Und deswegen bin ich hier, weil es unser Anliegen ist, der Welt zu sagen, bitte, es ist alles gut, nimmt die Menschen so, wie die sind und auch unsere Marie ist perfekt. Und das müsst ihr einfach nur sehen. Würde ich einfach am liebsten jedem sagen, ne?
Ja.
Genau, aber damals war das natürlich schon ein Schock. Wir waren traurig, weil es nicht in Anführungsstrichen normal ist. Und weil es einfach nicht so ist, dachten wir, wie wir uns das vorgestellt haben. Einfach ein zweites Kind und es ist alles wunderbar. Aber dass es im Leben eben nicht immer alles einfach ist und nicht nach Plan läuft und nicht so, wie wir es wollen. Und heutzutage will jeder alles perfekt haben. Das ist so. Und damit muss man natürlich erstmal klarkommen. Und genau, wir waren traurig, wir haben geweint. Ich habe viel geweint. Aber wir haben unsere Familie. Und da war das so, dass uns keiner unter Druck gesetzt hat und keiner uns beeinflussen wollte. Es hat aber auch keiner großartig gesagt, behaltet es auf jeden Fall. Es wird alles gut, kein Problem, ne? Es wird schön. Es hat aber auch niemand gesagt, ja, nee, treibt's ab besser, ne? Guckt mal, ihr habt noch die Große und was passiert mit euch und das schafft ihr nicht und so, das hat auch keiner gesagt. Es hat uns einfach jeder irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger, also haben uns alle unterstützt, wenn wir was gebraucht haben natürlich, ne? Mama hat gekocht und Tränen gewischt, getrocknet und alles, aber so beeinflusst hat uns jetzt keiner und auch keiner beeinflussen wollen, was auch gut war. Ja.
An dem Freitag stand es ja für euch noch nicht fest, also wenn ich jetzt nochmal mich daran erinnere, ich erinnere mich schon, dass dein Mann sehr positiv war, also hoffnungsvoll, also optimistisch, sagen wir mal so optimistisch. Und du traurig, abwartend, suchend, überlegend. Ja, so das ist so meine Erinnerung. Ne?
Hilfesuchend, ja. Ich wusste wirklich nicht, ich habe gehofft, irgendjemand kann mir diese Entscheidung abnehmen. Also dass man diese Entscheidung überhaupt hatte, ist einfach unterirdisch, übermenschlich. Das, was niemand, also kein Mensch lieber erleben sollte, ne? Dass man wirklich die, im wahrsten Sinne des Wortes Entscheidung über Leben und Tod hat und diese Entscheidung hat eigentlich ja nur der Gott, der liebe Gott, ja, und das ist keine menschliche Entscheidung, die sollte kein Mensch treffen dürfen und können, aber das wird dir direkt quasi gesagt, dass du das entscheiden darfst, ob du das Kind behalten möchtest oder nicht.
Und es ist dein Kind, ja. Ne? Also wenn man vor diese Entscheidung gestellt wird, entscheidet man über sein eigenes Kind als Mutter, als Eltern oder als Vater.
Ja.
Das, ja.
Und deswegen war ich auch so hilfesuchend, weil ich gedacht habe, bitte nimm mir irgendjemand diese Entscheidung ab. Und ich habe gehofft, dass ich morgens einfach wach werde und die Entscheidung ist gefallen. Und ich wusste aber, die Entscheidung trifft keiner für dich, außer du selber. Auch mein Mann hat gesagt, er war immer dafür, sofort von Anfang an. Er hat sofort gesagt, guck mal, im Ultraschall haben wir es ja doch gesehen. Das Kind hat uns zugewunken, so ganz nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Liebe Eltern, ich lebe schon. Es gibt keine Entscheidung. Ne, so. Aber er wollte mich nicht zu sehr beeinflussen, weil es ja doch, mein Körper ist quasi doch irgendwie so ein kleines bisschen mehr meine Entscheidung, weil das Kind in mir ranwächst, ne, so unter meinem Herzen ist. Aber er hat auch immer sofort von Anfang an gesagt, ich habe einfach darauf vertraut, dass du die richtige Entscheidung triffst und ich wusste, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Und er hat einfach alles dafür getan, für mich da zu sein, für uns da zu sein und war immer positiv und optimistisch und hat immer daran geglaubt, dass wir uns so entscheiden und dass es gut wird. Mhm. Ja.
Ja, wir hatten uns dann an dem Freitag verabschiedet und hatten einen Termin für Dienstag ausgemacht.
Genau.
Und dazwischen ist einiges passiert.
Richtig, ja. Also es ist gefühlt jede Stunde etwas passiert. Ne? So wirklich, du denkst ja, okay, nein, es ist alles gar kein Problem, wir wollen das Kind und dann liest man irgendwo irgendwas oder man hört was oder man denkt sich, ja, aber was ist mit Hannah und schaffen wir das und wie schlimm ist das Kind betroffen, sag ich mal? Welche Nebenwirkungen oder welche Nebenerkrankungen wird das mit dem Down-Syndrom mit sich bringen? Und das war das Allerschlimmste für mich, das nicht zu wissen. Weil wenn wir noch ein Stück weiter nach hinten gehen, zurückgehen, dann war das schon immer meine größte Angst, dass irgendwas mit meinem Kind sein sollte. Oder das Allerschlimmste, okay, das ist natürlich die Angst von jedem, von jeder Mutter, jedem Vater, dass mit dem Kind was Schlimmes ist oder das gar Unaussprechliche, dass das Kind vor dir stirbt. Das war aber meine größte Angst schon seit ich 10 bin, weil da von meiner Tante der Sohn verstorben ist und ich habe das live mitgekriegt. Und das war schon immer meine größte Angst. Und deswegen wollte ich eigentlich nie Kinder haben. Mhm. Bis ich meinen Mann kennengelernt habe, der unbedingt am liebsten 5 Kinder gehabt hätte. Ne? So. Und nur mit diesem Mann wollte ich dann Kinder haben. Und dann hatten wir die Hanna und dann war die Marie unterwegs und dann war das. Und dann war halt eben wieder diese Angst da. Was ist, wenn mit ihr was ganz Schlimmes ist? Nicht nur das Down-Syndrom, sondern das Down-Syndrom, was Schlimmes mit sich bringt. Das war meine größte Befürchtung. Es war nie die Befürchtung, dass ich sage, oh, es sind so viele Termine, die man machen muss und so viele Therapien und was ist, wenn es das nicht kann, was ist, wenn es das nicht kann. Also man hat natürlich die schlimmsten Bilder im Kopf, die überhaupt nicht stimmen, weil man heute einfach nicht aufgeklärt ist, immer noch nicht. Aber ne, so, da wird dir gesagt, ja, was ist, wenn es nicht laufen kann, was ist, wenn es dies oder das nicht kann. Klar, so einige Sachen gibt es, die auch Menschen mit Down-Syndrom nicht können, wegen des Down-Syndroms, weil die vielleicht doch zu sehr die Muskelhypotonie haben oder so und nicht laufen können, aber das gibt es eigentlich ganz selten. Und selbst wenn, dann ist es halt ein Rollstuhl, der mit muss überall. Ne? Man wächst da überall mit rein. Und das war nicht meine Befürchtung, dass wir das nicht schaffen. Es war meine Befürchtung, dass das Kind irgendwas ganz Schlimmes hat, eine ganz schlimme Krankheit noch mit sich bringt, jetzt krank am Herzen oder sonst was, und dass es vor mir stirbt. Aber mein Mann hat auch da gesagt, und das ist natürlich richtig, wenn man sich für ein Kind entscheidet, dann ist es egal, ob mit Down-Syndrom oder ohne, es kann immer irgendwas sein. Und damit muss man einfach leben, wenn man schwanger oder schwanger werden will oder ein Kind haben will, damit muss man leben und dieses Risiko auf sich nehmen, ja.
Gab es so einen Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, also weil du wurdest ja vor die Wahl gestellt, bleibst du schwanger oder willst du den Weg des Schwangerschaftsabbruchs? Gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich bleib schwanger, auch wenn diese Angst und Ungewissheit bleibt? Das kann einem ja keiner vorgeburtlich wirklich sagen, wie viele Begleiterscheinungen das Kind mitbringt auf die Welt.
Ja, genau. Also an dem Dienstag, wo wir nochmal den Termin bei dir hatten, hatten wir nochmal einen Termin bei der Pränataldiagnostik in Witten. Und da war der wunderbare, wunderbare Professor Dr. Berg, der mich untersucht hat und der gesagt hat, dieses Kind ist prädestiniert dafür, behalten zu werden. Wir wussten alles von dem Kind, nur nicht das Geschlecht. Das haben wir uns aufgespart und haben gesagt, diese Überraschung lassen wir uns und sagen Sie uns das bloß nicht. Ja, und das war bei jedem Gespräch sehr witzig, dass die uns immer wieder gesagt haben, erinnern Sie uns jedes Mal dran, dass Sie uns sagen, Sie wollen nicht das Geschlecht wissen. Und dann hat er gesagt, dieses Kind hat gar nichts, ja. Es hat auch nichts mehr am Herzen, was da zu sehen war in der 12. Woche. Es ist entweder, wenn es ein kleines Löchlein war, dann ist es zugewachsen. Es hat gar nichts. Und ich habe gefragt, kann ich dann einfach nach der Geburt mit dem Kind nach Hause gehen? Hat er gesagt, ja, können Sie. Auch ambulant in dem Moment hat das nichts. Und das war ja jetzt mittlerweile dann ja schon 16., 17. Woche ungefähr. Genau. Dann hat er noch den tollen Satz gesagt, das Down-Syndrom ist der Mercedes unter den Behinderungen. Wenn ich mir eine Behinderung aussuchen müsste, würde ich das Down-Syndrom nehmen. Ne? So. Und dann hat er mir positive Beispiele gebracht, wie viele Menschen mit Down-Syndrom schon studieren und dies und das. Ne? Also der hat uns richtig motiviert und er war derjenige, der dann gesagt hat, bitte behalten Sie es. Ne? 9 von 10 werden abgetrieben, weil es nicht in diese perfekte Welt passt. Ja, aber Ihr Kind hat gar nichts und es ist nur das Down-Syndrom. Kriegen Sie sich mal wieder ein, ne? So ungefähr.
Das heißt, da hat jemand positiv und auch fachlich in euer Leben oder in die Situation gesprochen, wonach du von Anfang an eigentlich gesucht hattest.
Genau, ja.
Ich erinnere mich an einen Punkt, dass du damals den Film geschaut hast, 24 Wochen.
Ja.
Und dass der Film endet, wo die Schauspielerin, also die Mutter spielt, sagt, ich vermisse mein Kind.
Ich vermisse dich so.
Ja, ja, und ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ich möchte mein Kind nicht vermissen.
Ja, genau das. Also erstens an diesem einen Dienstag war das der Punkt, dass der Arzt gesagt hat, der Professor gesagt hat, mit ihrem Kind ist alles wunderbar. Und am Samstag davor haben wir diesen Film gesehen. Auf dein Tipp war das. Und auf der Internetseite war das auch die Empfehlung, dass man sich den Film anschauen sollte, 24 Wochen. Und wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber ja, die Frau treibt das Kind ab, eine Spätabtreibung, da wird auch alles genau erzählt und gesagt, wie und was. Und wir haben den Film gesehen und ich habe viel während des Films schon geweint, aber so richtig zusammengebrochen bin ich am Ende, wo wirklich, also sie einfach im Bett liegt und eigentlich ein neuer Tag anfängt, glaube ich, so war das. Aber auf jeden Fall wird das Bild einfach nur weiß und dann flüstert sie nur, ich vermisse dich so. Und ich dachte mir, nein, das schaffe ich nicht, das halte ich nicht aus, jemanden zu vermissen, den du noch nicht mal kennengelernt hast und das ein Leben lang. Du wirst es nie wieder, du kannst da nichts machen, du bist dann ohnmächtig. Du hast es gemacht, weil es ist weg und du kannst es nicht wieder zurückbringen, holen, wie auch immer. Und du wirst es vermissen, du wirst es ein Leben lang vermissen und gegen dieses Gefühl kannst du nichts mehr machen dann. Und das wollte ich nicht. Und es ging mir dabei nicht um mich, überhaupt nicht. Also jetzt, dass ich das nicht schaffe, darauf wollte ich nochmal hinaus. Dass ich niemals dachte, ich selber schaffe das nicht. Da sind mir zu viele Termine oder sonst irgendwas. Das ging mir immer nur um das Kind. Dass ich dachte, das Kind könnte irgendwas Schlimmes haben, wo es wirklich drunter leiden wird, Schmerzen haben wird und. Aber der Professor hat gesagt, nein, das wird es nicht haben. Und das war ein sehr entscheidender Punkt. Dann noch dieser Satz in dem Film, die Gespräche mit dir und nach diesem Termin nochmal bei dem Professor war uns klar, wir sind da rausgegangen, die Sonne schien, das weiß ich auch noch ganz genau. Und ich habe meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, wir werden das Kind behalten. Und Papa hat das so, also Papa hat sich auch und meine Mama auch, haben sich sehr viele Sorgen um uns gemacht, um die Kinder einfach. Und meine Mama auch um das Kind in ihrem Kind. Und Papa hat gesagt, ja, ist gut, okay. Und dann hat er aufgelegt und ich glaube, er hat geweint. Also vielleicht einfach aus Angst auch oder auch vor Erleichterung, dass wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben. Aber er hat gehört, dass es uns damit gut geht. Und nachmittags sind wir noch zu ihm in den Garten gefahren und haben gegrillt. Wie so eine kleine Party war das tatsächlich auch. Wir waren einfach nur glücklich und zufrieden, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und ab da konnten wir wunderbar damit leben.
Wie ging die Schwangerschaft dann weiter? Also gab es besondere Komplikationen? Oder wie habt ihr auch das Medizinpersonal empfunden oder generell Menschen in eurem Umfeld, die wussten, dass eure kleine Marie Marie ist? Hast du da besondere Erinnerungen im Schönen oder auch im Negativen?
Also so, wie gesagt, das Umfeld hat uns gar nicht beeinflussen wollen. Ich habe schon von den meisten, muss ich aber ehrlich sagen, also nicht umsonst ist es ja so, dass 9 von 10 abgetrieben werden, schon das Gefühl gehabt, dass die sagen oder dass die sich dachten, nee, könnte ich nicht, würde ich nicht machen. Warum tust du dir das an so? Es hat keiner ausgesprochen, aber es hat sich von vielen Seiten so angefühlt. Bis auf eine, na gut, nein, ich will jetzt nicht alle, also verurteilen sowieso nicht, ne, weil keiner steckt in meiner Haut und ich stecke nicht in deren Haut. Ne, verurteilen möchte ich niemanden und würde ich auch nicht. Zumindest gebe ich mir da große Mühe, niemanden zu verurteilen. Eine sehr gute Freundin, sie hat gesagt, als ich ihr gesagt habe, unser Baby hat das Down-Syndrom. Und dann hat sie gesagt, ja und, das ist doch jetzt erstmal nichts Schlimmes, oder? Warum bist du so traurig? Und ich dachte, hat sie sich verhört? Hat sie mich akustisch nicht verstanden? Hallo, Down-Syndrom ist doch ganz furchtbar, ja? Und sie sagte, ja, meine Cousine hat auch das Down-Syndrom, ist ein glücklicher Mensch, eine der glücklichsten Frauen, die ich kenne und ist doch alles wunderbar. Sie arbeitet, sie lebt so ihr Leben, ist zufrieden. Und ich dachte, ach so, ja, echt? So wirklich, da war so, okay, ja klar, die kann auch ein glückliches Leben haben, ja? Oder ist das Kind... Und das war sehr, sehr gut. Ansonsten haben sich alle, wie gesagt, zurückgehalten. Und die Ärzte am Anfang, da hätte ich mir mehr Positivität gewünscht. Aber da waren auch so mehr alle zurückhaltend, wollten nicht so viel sagen. Da hätte ich es mir schon gewünscht, dass zum Beispiel meine Frauenärztin gesagt hätte, kommen Sie mal vorbei, weil sie hat das nur am Telefon mitgekriegt und sie hat mir nicht mal einen Termin angeboten. Sie hatte nur gesagt, ja, ja, Sie können sich entscheiden so, ne? Und ja, gucken Sie jetzt erstmal. Gehen Sie mal dahin, hören Sie sich das an und dann sagen Sie mir einfach, wie Sie sich entschieden haben, ne? So ungefähr. Genau, die Frauenärztin habe ich dann auch gewechselt, weil irgendwie war es dann doch nicht so, nicht mehr meins, ja. Und das Personal, das ärztliche Personal, das medizinische Personal, da muss ich aber ehrlich sagen, wir haben wirklich sehr großes Glück gehabt. Ich lese sehr viel von anderen Müttern und Familien, die sich darüber beschweren oder zu Recht natürlich dann auch sagen, das war blöd, das war blöd, das war blöd. Wir hatten einfach ein riesiges Glück. Wir hatten bisher einfach bei der Sache überhaupt in allen Richtungen riesiges Glück. Wir hatten mit dir Glück, wir hatten mit dem Personal Glück. Im Krankenhaus, wir waren in Witten, im Marienhospital, schwärme ich für. Mhm. War alles wunderbar. Wir sind da jedem dankbar, von der Reinigungskraft bis zum Doktor, Oberarzt. Ja, da haben wir auch wirklich großes Glück gehabt und das war alles gut. Sogar dann nach der Geburt, als Marie da war und der Gentest dann bestätigt hat, ja, es ist Trisomie 21, da war ich mit ihr auf der Intensivstation, ich saß bei ihr und da kam der Doktor rein und sagte, ja, meine Bettnachbarin oder Zimmernachbarin hat da rausgebeten, ich muss mit ihnen reden. Und dann dachte ich so, was kommt denn jetzt Schlimmes? Und da hat er sich wirklich zu mir hingehockt, auf meine, ne, so, ich saß im Stuhl und eine Hand auf mein Knie gelegt oder auf meine Hand und hat gesagt, es ist so, der Test hat es bestätigt, es ist Trisomie 21 und ich habe gewartet, dass er noch was sagt und es kommt jetzt noch was, weil er das mir so schonend beibringen wollte und ich sage, ja und? Kommt noch was? Nein, so, das war's. Und ich sage, ja, ist doch wunderbar, wussten wir ja schon, ist doch alles in Ordnung, ja, also der, und dann hat er gesagt, ja, Marie hat sich die richtige Familie ausgesucht, so oft wie sie hier sind und wie sie sich kümmern und ich muss Ihnen sagen, er hat selber 3 Kinder. Die haben bei keinem Kind einen Test gemacht. Er und seine Frau, die wollten es nicht wissen. Deswegen war er ja so für. Ne? Obwohl er auf der Intensivstation arbeitet und weiß und sieht, was alles kommen kann, hat er gesagt, die haben nichts getestet. Die hätten jedes Kind angenommen, so wie es kommt. Und deswegen war er natürlich genau der richtige Arzt für mich, für das Gespräch, um mir das nochmal zu sagen. Ne?
Ja. Sehr schön. Intensivstation, das heißt, wie ging es Marie, als sie geboren wurde?
Genau, da habe ich mit meinem Mann noch gestern drüber gesprochen. Ich sagte schon, ich darf nicht zu viel Werbung fürs Down-Syndrom machen. Natürlich gab es auch schwere Zeiten. Ja. Und als Marie geboren wurde, ich hatte sie erst auf dem Arm, mein Mann hatte sie auf dem Arm und dann kam sie sofort auf die Intensivstation, weil sie hatte mit ihrem Darm etwas nicht in Ordnung. Und deswegen musste sie direkt, also sie ist an einem Samstag zur Welt gekommen. Am Sonntag war sie da ganz normal in ihrem Brutkasten auf der Intensivstation und mit ganz vielen Kabeln angeschlossen und die ganzen Geräte, die da piepten, ja, machten uns natürlich Angst. Aber am Montag stand dann die OP an. Ja, da waren wir natürlich einfach nur in so einem Wartezustand. Ne? Wir haben gewartet, wir haben Gespräche geführt und die Narkoseärztin, sie hat dann gesagt, ja, und wenn, also genau, und vor der Narkose und bevor sie dann in den OP-Saal geschoben wird, können sie sich verabschieden. Da habe ich angefangen zu heulen, weil dieser Satz war so, sie können sich verabschieden. Für mich klang das so endgültig, ne, so. Mhm. Sie konnte es gar nicht anders ausdrücken, das war alles in Ordnung, ist kein Vorwurf, nur das tat dann so weh, das hat mir so, oh Gott, ja. Verabschieden. Und so war das dann am Montag, genau. Wir haben dann uns verabschiedet. Ich sollte da auch nur alleine rein, wegen der ganzen Corona-Maßnahmen damals noch, genau. Dann bin ich dann alleine noch kurz vor diesen Raum reingegangen, also vor diesen OP-Raum. Und dann wurde sie operiert. Die OP sollte 4 Stunden gehen, ging aber 8 Stunden. Und wir standen immer wieder vor diesem OP-Saal oder vor diesen Räumlichkeiten und waren dann auch auf der Intensivstation. Und die Schwester, die sie dann in Empfang genommen hätte, sie hat auch schon drauf gewartet und hat gesagt, ja, sie hat auch noch nichts gehört. Und dann dachten wir natürlich, oh Gott, was ist da jetzt Schlimmes passiert? Warum dauert das so lange? Und ja, die konnte dann natürlich nicht mal eben einfach anrufen und die da ablenken, wollte sie auch nicht. Ne? Sie hat gesagt, warten Sie, wir müssen Geduld haben. Und dann standen wir davor und haben gewartet. Dann endlich gingen die Türen auf und da kam der Dr. Hubertus raus, der wunderbare Mann, der Zauberer. Und der hat Marie wieder gesund gezaubert. Erstmal, dachten wir. Nicht ganz, weil die OP nicht ganz super glücklich verlaufen ist, weil das war eben minimalinvasiv. Und das, dann die Naht zu nähen, da hat er gesagt, das ist wie durch weiche Butter, da einen Knoten reinzumachen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Und deswegen, er war erstmal zuversichtlich, dass alles gut ist und wir auch. Wir haben darauf gewartet und als sie dann irgendwie 3 Tage später Kaka gemacht hat, da hat die ganze Intensivstation gefeiert. Ich habe die Tür aufgemacht, als ich reingekommen bin und alle haben gejubelt. Oh, Marie hat Kaka gemacht. Ja, es funktioniert alles, der Darm funktioniert. Aber der Bauch war immer mehr aufgeblähter und aufgeblähter. Sah aus wie ein Luftballon, der gerade kurz vorm Platzen ist. Und dann haben die gesagt, nee, irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Und haben dann nochmal Bilder gemacht und Ultraschall und Röntgen und alles Mögliche. Keine Ahnung, was man da so machen muss. Ne? So alle möglichen Untersuchungen. Und dann haben die gesagt, nee, wir müssen nochmal operieren. Und damit es keine Not-OP ist, planen wir das jetzt in aller Ruhe. In 2 Stunden wird sie operiert. Für uns war das dann doch nochmal so wie ein Notfall, ne, quasi. Aber für so ein Arztpersonal ist es natürlich so erstmal alles in aller Ruhe, ne, und nicht jetzt sofort mit Rotlicht oder Blaulicht nochmal operieren. Ne. Und dann haben sie nochmal operiert, dann aber haben sie komplett den Bauch aufgemacht, ne, also schon dann offen. Und dann konnte man natürlich alles besser sehen und besser machen. Mhm. Und dann ist es beim zweiten Mal genau eine Woche später. Die erste OP war am ersten Montag ihres Lebens und dann eine Woche später am Montag haben sie nochmal operiert. Und da ging es dann, von da ging es dann bergauf. Ja, dann sah auch der Bauch schon optisch jetzt für uns Laien einfach nur besser aus, war nicht so prall gefüllt, ne? Und sie auch selber hat dann nicht mehr so viel Wasser eingelagert und, ne? Aber jeden Tag kamen irgendwelche Untersuchungen. Und dann war hier so eine Kleinigkeit, da so eine Kleinigkeit, die vielleicht nicht ganz okay war, die uns Sorgen gemacht hat. Vor allem die Ärzte, die erklären es dir, weil so als Mama, du hörst nur irgendwas, wo ein bisschen was Schlimmes sein könnte und malst dir schon die schlimmsten Sachen aus. Das war schon nicht einfach. Wir waren 3,5 Wochen auf der Intensivstation und dann durften wir endlich nach Hause. Und ohne Magensonde oder sonst irgendwas, also mit einem gesunden Kind konnten wir dann nach Hause, zum Glück, Gott sei Dank.
Ja. Bis heute? Sie musste nicht nochmal ins Krankenhaus? Und
Nein. Sie hatten eine Schilddrüsenunterfunktion, aber gut, das haben auch ganz, ganz viele Menschen ohne das Down-Syndrom. Ne? Ja. Ja. Und ansonsten hatte sie auch noch 2 kleine Löchlein am Herzen, aber das Größere davon ist vor einem Jahr tatsächlich einfach nicht mehr da gewesen. Es ist zugewachsen, sodass da jetzt auch nicht, also es hätte vielleicht operiert werden müssen, wenn sie dann so 3, 4, 5 gewesen wäre, aber das ist zugewachsen, deswegen muss da gar nichts mehr gemacht werden. Wir müssen jetzt nur einmal jährlich zur Kontrolle, immer, und natürlich auch wegen der Schilddrüse auch. Für uns ist jetzt die größte Herausforderung, 2-mal im Jahr Blut abnehmen. Für mich ist es schon immer der Horror, wo ich mir immer dann denke, Gott, krieg dich wieder ein, Helene, das ist nur Blut abnehmen. Ja, das tut ihr kurz weh, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ne?
Ja. Oh, ich glaube, das kennt viele Mütter, oder? Ja, wenn das Kind Blut abgenommen bekommen muss. Ja, also danke echt, dass du das auch so detailliert erzählst, weil genau das ja auch wirklich auch Ängste sind für schwangere Frauen oder auch für Paare, die in der Schwangerschaft die Diagnose bekommen. Was bedeutet das für uns persönlich? Welche Therapien kommen auf uns zu? Welche Begleiterscheinungen gibt es? Packen wir das? Packen wir das nicht? Können wir allen gerecht werden? Kannst du das nachvollziehen oder nachempfinden, besser gesagt? Und was würdest du schwangeren Frauen und schwangeren Paaren, die jetzt vielleicht zuhören und so eine Diagnose bekommen haben, was würdest du ihnen
Also ich würde sagen, so ähnlich wie bei mir, hört euch ganz genau um, erkundigt euch, macht euch schlau. Was ist das wirklich? Nicht dem ersten Gefühl folgen, ich kann das nicht. Oh Gott, das ist schrecklich, es ist eine Tragödie. Das ist nicht normal, wieder Anführungsstriche, die man jetzt hier nicht sieht. Sondern gucken, ist das wirklich so schlimm, wie das erste Gefühl ist, dass man denkt, das Leben ist zu Ende. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich will jetzt natürlich, wie gesagt, keine Werbung fürs Down-Syndrom machen. Es ist bei uns jetzt so.
Ja.
Marie geht es super, sie entwickelt sich toll. Natürlich, ein bisschen ist sie hinterher. Ein bisschen ist jetzt aus meinem Muttermund gesprochen. Ein bisschen ist vielleicht ein bisschen untertrieben, ja. Also vergleichen darf man ja sowieso nicht. Aber wenn ich sie jetzt mit der Großen vergleiche, wenn ich mir die Bilder angucke, ja, sie kann jetzt noch nicht so viel sprechen, aber sie fängt schon an zu quatschen, ja. Sie kann laufen, sie spielt, sie ist glücklich, sie lacht, sie ist diejenige, die uns jeden Tag zum Lachen bringt. Schon einfach, wenn sie morgens aufwacht, Mama, Papa, ausdehnen, ausdehnen, ja, so, das kann sie schon, ja. Für Hannah, sie hat ein Geschwisterchen, ja, sie hat eine Schwester, das ist für sie ganz toll. Und meine Schwägerin hat damals zum Beispiel auch, als die Entscheidung für Marie gefallen ist, hat auch gesagt, auch unsere Kinder werden von ihr profitieren, sie werden sozialer werden, ja. Sie werden das merken, dass nicht alles nur perfekt und glatt sein muss oder dass es auch, ich sag mal, Abweichungen gibt, ja, nach rechts und links. Wir sind keine Roboter, die Menschheit, ja, die Menschen. Und es gibt halt kleine, süße Abweichungen.
Ja, ja.
Oder auch nicht, also ich spreche natürlich für Marie jetzt, ja. Marie, ich sag mal, sie entwickelt sich super. Und wenn es dann manche Eltern, natürlich kenne ich aus meiner Down-Syndrom-Community, wie ich schon gesagt habe, auch Fälle, wo mehr Begleitkrankheiten mit oder Erscheinungen mit dazugekommen sind oder kommen noch und man muss öfters operieren und. Es ist natürlich schwer und schlimm, aber das schafft man alles. Und was ich so Paaren raten würde, die jetzt vielleicht noch zuhören, wie gesagt, sich erkundigen, sich schlau machen. Ja, man kann jetzt keine Pro- und Kontraliste bei so einer Sache oder bei so einer Diagnose machen. Oder vielleicht auch doch, weiß ich nicht, wie jeder so halt so umgeht damit, ja. Manche machen immer Listen. Man schafft alles. Manche haben ja die Befürchtung, vielleicht finanziell schafft man das nicht, ja. Aber ich glaube, bei so einer Sache, so einer Herzenssache oder es geht um Leben und Tod, da sollte man das nicht wegen des Geldes zum Beispiel entscheiden. Ich hatte ein ganz, ganz krasses Erlebnis im Krankenhaus. Als wir die Marie bekommen haben, das war ein plötzlicher Kaiserschnitt, weil tatsächlich wie in einem Film ist mitten in der Nacht die Fruchtblase geplatzt und ich musste dann liegend nach Witten gebracht werden und ich habe sofort gesagt, aber bringen Sie mich bloß nach Witten, bringen Sie mich bloß nach Witten, die wissen alle Bescheid, ne? Und ich muss dahin. Und Marie kam dann per Kaiserschnitt zur Welt, weil ihre Herztöne erstmal nicht gut waren, wie auch bei vielen anderen Kindern. Das hatte jetzt auch nichts mit dem Down-Syndrom zu tun. Und als ich dann auf die Station, auf die Frauenstation gekommen bin, da haben noch die Schwestern überlegt, wo schieben wir sie rein, in welches Zimmer. Und standen wirklich so mitten im Flur, ja, da ist voll, da ist voll, ah, da ist noch ein Platz frei, da schieben wir rein. Also es war bewusst quasi gelenkt, dass ich in dieses Zimmer reingekommen bin. Und da war eine junge Frau, sie war, ich glaube, so 29 und sie war auch schwanger und hatte schon Vorwehen, Frühwehen und deswegen war sie da und dann hat sie mir gratuliert, dass ich mein Kind gekriegt habe und ja, alles gut, Hauptsache gesund. Und sie sagt, ja, ist gesund, hat aber noch was mitgebracht, ne? Und zwar das 21. Chromosom dann dreimal, hat das Down-Syndrom. Und dann hat sie gesagt, aha, okay, bei uns stand das auch im Raum, dass unser Baby das Down-Syndrom haben könnte, weil im Ultraschall war auch irgendwie ein Hinweis darauf. Und wir haben uns aber nicht weiter mit beschäftigt. Wir werden uns jetzt überraschen lassen und dann schauen wir mal. Und sie war da schon in der 34. Woche. Und dann musste sie zum ZTG, es war schon abends, und dann ist sie wieder zurückgekommen, total verheult. Und dann hat sie gesagt, dann hat die Krankenschwester gesagt, ja, sagen Sie es ihr selber, also mir. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann nicht mit dir in einem Zimmer bleiben, du wirst jetzt verlegt, ich habe darum gebeten, ich kann nicht mit dir hier sein, weil wenn unser Kind das Down-Syndrom hat, dann geben wir es ab. Und ich sag, zu blauäugig und total vom Kopf gestoßen, wohin abgeben? Wohin abgeben? Zu Oma, hier abgeben, der Schwester oder so, kurz halten, abgeben. Dann hat sie gesagt, wir geben es zur Adoption frei. Und das war für mich unbegreiflich. Ich war einfach nur baff. Ich habe gar nichts gesagt. Ich war einfach nur total perplex. Ich habe wirklich nichts gesagt. Ich wurde sofort rausgeschoben, sie ist da geblieben. Und dann ist es nach und nach erst angekommen. Und ich habe mir gedacht, die Frau ist jetzt 32, 33 Wochen schwanger gewesen. Dann wurde da was festgestellt. Es ist der Verdacht im Raum, dass das Kind das Down-Syndrom haben könnte. Sie hatten einen Namen für das Kind. Und sie hat es bis dahin geliebt und gestreichelt und jetzt auf einmal ist die Beziehung abgebrochen und sollte es nicht der Norm entsprechen, dann gibt sie es einfach ab, dann liebt sie es nicht mehr oder wie? Das ging nicht in meinen Kopf rein, was da so passiert. Und dann wollte ich ihr einen Brief schreiben. Ich habe meinem Mann gesagt, er soll mir die Zeitschrift von Mutter zu Mutter mitbringen und ich lege sie ihr unter die Tür rein, ja, und schieb sie ihr da durch und so weiter. Ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht. Aber gut, natürlich waren wir mit Marie auch viel beschäftigt. Aber dann war das Papier da, der Kugelschreiber war da und ich bin dann zu Marie gegangen und wollte wirklich da den Brief an die Frau schreiben. Und dann habe ich gesehen, dass ein neues Baby bei uns auf der Intensivstation liegt in unserem Zimmer. Und dann war das ihr Baby, weil ich wusste ja, wie sie es nennen wollen. Das Kind war also schon auf der Welt und es hatte kein Down-Syndrom und es hatte ein gutes Ende. Die Eltern haben es mitgenommen. Das war für mich krass und das, wenn ich sage, ich versuche niemanden zu verurteilen, ich muss ehrlich sagen, damit könnte ich ganz schlecht leben und fand das nicht gut. Ich kenne ihr Leben nicht, aber sie hat dann wirklich gesagt, es passt nicht in unseren Terminkalender. Das sind so viele Termine, die man so zusätzlich hätte. Dann habe ich gedacht, ja, Kinder machen nun mal Termine und machen den Terminkalender voller. Und damit muss man rechnen, wenn man schwanger sein will und wird. Und das Kind kann, natürlich, das muss ich gar nicht. Jeder weiß, das Kind kann auch noch am ersten Lebenstag irgendwas kriegen. Es kann am zweiten Lebenstag und es kann auch 10 Jahre später vom Auto angefahren werden und körperlich und geistig behindert werden und. Das weiß ja jeder. Und das sind nun mal die Risiken, die das Leben mit sich bringt.
Ja, die Liebe einer Mutter kann ja total facettenreich sein und für einen bedeutet es, jemanden zur Adoption freizugeben, ohne dass das Kind einem nicht wichtig ist oder so. Das sind ja die persönlichen Beweggründe.
Ja,
so,
ja,
ne?
Das stimmt, ja.
Und was zum Beispiel auch oft auch Paare sagen, jetzt auch in der Velavie, wenn sie die Diagnose haben, dass sie sich wirklich auch Sorgen machen, auch aus einer Liebe heraus, hat unser Kind einen Platz in der Gesellschaft? Oder was ist, wenn andere Kinder unser Kind auslachen? Wie ist da deine Erfahrung oder deine Perspektive mit dieser Sorge?
Also jetzt ist Maria, die wird nächste Woche 3. Sie ist ganz klein und super, super süß und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Und im Kindergarten ist sie, ich sag mal, ein sehr, sehr beliebtes und geliebtes Kind. Alle laufen sofort zu ihr und nehmen sie in Empfang. Und wenn sie geht, dann sagen alle Tschüss und winken und bringen mir die Tasche. Und ja, später weiß ich natürlich nicht, wie das sein wird. Wir wachsen damit jetzt zusammen gemeinsam auf und wachsen da rein. Ich mache mir dann natürlich schon meine Sorgen und Gedanken und hoffe, dass die Welt nett zu ihr ist. Ja. Ich kann es aber nicht beeinflussen und ändern. Oder doch schon, natürlich, ich kann es versuchen zu ändern, indem ich das jetzt zum Beispiel erzähle und sage, bitte, liebe Welt, sei nett zu ihr. Aber es kann auch mit jedem anderen Kind sein, dass es gemobbt wird und so weiter, ne? Und dass es nicht den richtigen Platz in der Gesellschaft findet oder nicht den der besten Platz, den guten Platz und so. Aber ja, das sind eben Gefühle und Ängste aller Eltern, glaube ich.
Ja.
Ne? Ja, und jetzt ist es natürlich ein bisschen besonderer. Wir werden sehen.
Step by step?
Genau,
kann
step
man das
by
so
step,
sagen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Step by step. Ich kann es auch nicht sagen, wie es wird, wenn sie 10 ist.
Ja.
Außer, dass ich, wie gesagt, jeden verhauen muss, der blöd zu ihr ist.
Gerade hast du gesagt, so, hey, also wir sind in ganz vielen Punkten noch gar nicht aufgeklärt.
Ja.
Und wahrscheinlich haben wir auch echt Berührungsängste. Was ist dir wichtig, uns zu sagen? Und was sind auch so in Worten, also im Wording oder in Begegnungen so No-Gos? Mhm. Und was tut total gut?
Ja, erstmal ist natürlich so dieses heutzutage, ach, du bist ja voll behindert. Ne, so, dass man behindert als eine Beleidigung ausspricht. Mhm. Das ist ein No-Go, da muss man aufpassen. Das ist etwas wirklich, wo ich auch sage, das geht nicht, das ist eine Beleidigung. Damit muss man aufhören, weil auch wenn dir einfach nur ein Finger fehlt, ist das auch schon eine Behinderung. Es ist eine Behinderung, eine Sache so auszuführen, wie man sie sonst mit dem Finger ausgeführt hätte zum Beispiel. Das hindert dich an etwas.
Mhm.
Und sonst ist es gar nichts. Es ist keine Beleidigung. Ein Mensch ist dann behindert einfach. Bei vielem anderen kann ich persönlich ein Auge zudrücken, wenn man es nicht böse meint.
Mhm.
Und wenn man es einfach nur aus, wie einem der Schnabel gewachsen ist, so wie ich auch oft rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wenn man so redet, ohne böse Hintergedanken, dann kann man mich alles fragen und auch alles sagen.
Mhm.
Aber wenn ich merke, okay, der meint es aber nicht so und der will mir damit eigentlich durch die Blume sagen, ach, hättest du doch abtreiben können, dann bin ich natürlich böse.
Mhm.
Egal, wie nett der das verpackt.
Mhm.
So, ja. Genau, wenn man nichts Böses dahinter merkt, ansieht, dann ist mir das Wording auch relativ egal.
Ja, ja, ich habe vor ein paar Wochen bei dir im WhatsApp-Status gelesen, sinngemäß, nein, wir leiden nicht am Down-Syndrom.
Ja, genau, also das ist natürlich etwas so, wenn man sagt, das Kind leidet an der Krankheit Down-Syndrom. Ne? Da ist einfach auch aber nur ein Unwissen dahinter, dass keiner leidet, weil Marie weiß es ja nicht mal, dass sie das Down-Syndrom hat. Sie leidet nicht, sie lebt ihr glückliches Leben, Hauptsache sie hat was zu essen. Sie isst nämlich sehr gerne. Genau, und das ist keine Krankheit. Es ist eine genetische Veränderung, sage ich mal, einfach. Eine Laune der Natur, eine gute Laune der Natur. Und bei Instagram zum Beispiel wird den Müttern von Kindern mit Down-Syndrom vorgeworfen, dass wir das romantisieren, dass wir so tun, als ob alles in Ordnung wäre und dass wir natürlich unsere Kinder süß finden, aber so süß ist das alles gar nicht. Ne? So, es ist aber nicht so. Also wir sehen, ich sag mal, die Vorteile und die Nachteile. Wenn man das Down-Syndrom hat, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber es ist nicht so, dass es einfach nur eine Katastrophe ist und dass wir das romantisieren müssen. Nein, das Leben ist gut. Auch unser Leben ist gut.
Mhm. Wenn die Marie jetzt hier sitzen würde oder uns zuhören würde, wie würde sie uns kommentieren?
Ja, ja, Mama würde natürlich hier alles anfassen wollen und alles mit begeisterten Augen sich anschauen wollen, zu jedem hingehen. Und wer nett zu ihr ist, den umarmt sie dann auch und ja, ist einfach ein herzlicher Mensch. Und sie würde zu allem sagen, ja, Mama, hast recht, genau so wird es sein. Wir werden ein schönes Leben haben.
Hey, ja. Danke.
Und was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, ich hatte einfach Glück. Ich habe Glück mit meinem Mann, ein riesiges Glück. Und der wird das natürlich hören und ich möchte ihm sagen, dass ich ihn über alles liebe und dass ich es nur mit ihm so geschafft habe. Ich habe es ihm aber auch von Anfang an gesagt, nur mit dir schaffe ich das. Achso, und noch ein sehr glücklicher Zufall war, dass wir irgendwann mal während dieser Entscheidungsphase, die wirklich nicht einfach war, chinesisches Essen bestellt hatten und es war ein chinesischer Glückskeks dabei und der Spruch war tatsächlich, wie in einem Film, war der Spruch, Liebe überwindet alles. Und den haben wir jetzt auch hier tätowiert. Liebe überwindet alles.
Wow, ich sehe es.
Ja, weil wir gedacht haben, wir lieben uns, wir lieben Hannah und aus dieser Liebe raus werden wir alles überwinden. Und da war auch so die Angst auch genommen, also nicht nur wegen des Spruchs, sondern so in dieser ganzen Zeit, wo wir so viel geredet haben und überlegt haben, egal was passiert, auch meine schrecklichste Angst, die ich immer hatte, ich kann jetzt nicht sagen, ja, dann ist das so, ne? Pech, lebt damit, ne? Sondern wir hätten alles überwinden können und überwunden. Und wir sind nicht bei Wünsch dir was, sage ich immer. Ne? So, du willst ein Kind, dann nimm es so, wie es ist. Wir sind nicht bei Wünsch dir was, du kannst dir das jetzt nicht hier zusammenkleben, wie du das möchtest.
Ja, ich glaube, ihr habt da wirklich einen ganz besonderen Schatz einander. Ja. Du und Roman und umgekehrt.
Ja.
Und eure zwei Schätze.
Genau.
Zu Hause gerade.
Ja, reden. Ne? Wir reden über vieles und wir können auch von jetzt auf nachher uns auch mal anschreien und auch streiten, aber dann versöhnen wir uns auch und haben drüber geredet oder drüber geschrien und dann ist aber auch alles wieder gut. Ne?
Ja. Ja, und danke, dass du heute hier gesprochen hast. Auch danke an Roman, dass du sprechen konntest. Danke für deine Zeit und für deine Offenheit hier.
Sehr, sehr gerne, ja.
Und dir möchten wir sagen, wenn dich in der Schwangerschaft eine schwere Diagnose ereilt hat oder Mediziner dir geraten haben, nicht schwanger zu werden, weil es für dich oder auch dein ungeborenes Kind zu gefährlich werden könnte, dann melde dich sehr gerne bei uns. Gerne auch, wenn du einfach nur reden möchtest, weil du dich von der Villa wie einladen lässt. Denn du bist nicht allein, es gibt Hoffnung. Möchtest du noch was sagen, Helene?
Ja, und in der Villa Wie gibt es ganz, ganz viel Hoffnung. Du hast uns so geholfen, Tirza. Ja, bevor ich jetzt am Ende anfange zu weinen, immer wenn ich dran denke, es war das geliebte Wort heutzutage, der Game Changer, bei dir gewesen zu sein, mit dir zu reden. Und der wichtige Satz, den du gesagt hast, ist, nehmt euch die Zeit. Weil zu der Zeit hatte ich wirklich das Gefühl, egal wer anruft, die erwarten jetzt eine Entscheidung. Habt ihr euch entschieden? So hatte ich das Gefühl, jeder möchte es jetzt wissen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich heute jetzt sofort entscheiden muss, weil es dann ja immer schwerer und schwerer wird und später wird und Spätabtreibung oder. Es wäre ja alles nicht schön gewesen. Und du hast gesagt, nehmt euch die Zeit. Das ist wahrscheinlich und mit hundertprozentiger Sicherheit die wichtigste Entscheidung unseres Lebens gewesen. Und dafür sollten wir uns die Zeit nehmen. Und das hast du gesagt, haltet mal kurz an. Denkt mal nochmal, geht in euch, nehmt euch die Zeit. Und erst da konnte ich dann wirklich auch durchatmen und habe mich nicht so beeilt mit der Entscheidung, mir wirklich die Zeit genommen. Genau. Und die, die jetzt zuhören vielleicht oder später mal und wegen der Diagnose zuhören, möchte ich sagen, es ist nur das Down-Syndrom. Es ist nichts Schlimmes. Und es wird nicht euer Leben beenden und es wird genauso weitergehen oder vielleicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar noch schöner werden, weil man so viele neue Seiten des Lebens kennenlernt und es läuft nicht immer alles nach Plan. Und es wird schön und man hat eine Gemeinschaft, man lernt Menschen kennen, die man sonst nie kennengelernt hätte und sie sind alle super nett, alle hilfsbereit und man ist irgendwie automatisch direkt eine Familie, man weiß, wie der andere fühlt und denkt und es ist einfach schön.
Danke, ihr lieben Menschen, dass ihr uns zugehört habt. Alles Liebe dort, wo ihr seid. Tschüss.
Tschüss, dankeschön.
Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Hilal. Sie arbeitet im Krankenhaus und erzählt uns von Begegnungen mit kranken Menschen und wie das unseren Blick aufs Leben schärfen oder sogar verändern kann.